Ja, meine lieben und teuren Geschwister in Christo Jesu, das ist für mich persönlich eine große Freude, dass wir ohne Formalitäten hier mal kurz und doch können wir jetzt einkehren können. Wir haben also heute Morgen keinen Platz ganz hinten an der Tür, sondern ich bin heute vor euch, wegen der Verkündigung. Und da dürfen wir uns von Herzen grüßen und einen guten Morgen wünschen. Ja, also, wir grüßen nicht nur die Geschwister, die vor Ort sind, sondern auch die, die über Funk und Bild zugeschaltet sind. Das Thema ist klar. Das Vermögen Gottes. Vor 23 Jahren habe ich schon einmal ein ähnliches Thema hier im Dorf Chemnitz behandelt, aber davon weiß ich nicht viel und ihr wisst auch nichts mehr davon. Ja, jedenfalls wollen wir uns über dieses Thema vom Vermögen Gottes einige Gedanken machen. Aber vorerst müssen wir feststellen, dass der Begriff Vermögen eine Doppelbedeutung hat. Wenn man nach dem Vermögen eines Menschen fragt, dann kann man damit auch sein Realvermögen in Immobilien, in Territorien oder auch in Dollar oder in Aktien benennen. Oder er hat das Vermögen und die Fähigkeit, die gesamten kombinierten Orgelwerke von Bach auf einmal den ganzen Tag abspielen zu lassen. Auswendig. Ja, und dann das andere. Für uns in einer Welt zu leben voller Widerspruch. Und keine Zeit ist so verwirrt und durcheinander wie die heutige, wo hunderttausendfach gelitten und gestorben wird, wo Wirtschaft, Politik und Religion alles zusammenfallen lässt, wo keiner mehr weiß, wer und was regiert und gegeneinander kämpft. Und da sitzen wir heute Morgen beieinander und reden über einen Vermögenden, über einen alles vermögenden Gott. Ja, müssten wir nicht über eine Ohnmachtserklärung Gottes und sein Unvermögen reden, weil er ja nach außen nichts mehr hinbekommt. Und alles scheint einem Abgrund entgegenzustürzen. Steht wirklich hinter dieser Entwicklung, die ja noch ein hundertmal größeres Ausmaß erreichen wird, wirklich die Ohnmacht Gottes oder gar seine Absicht und sein Plan? Darüber müssen wir auch einmal nachdenken. Zunächst einmal etwas Grundsätzliches von dem Vermögen Gottes. Heute wird ja der Mensch sehr oft nach dem beurteilt, was er hat und wie hoch sein Vermögen ist. Einmal im Besitz von Gütern und Geld, aber auch sein Können, seine Fähigkeiten, seine Begabungen stehen hoch im Kurs. Kennen wir alle. Wenn zum Beispiel junge Leute sich verlieben und heiraten wollen, dann fragen die Eltern und vor allem die Großeltern danach, was denn der Partner alles mitbringt. Ob er ein Haus oder sogar mehrere hat, das ist bei uns im Erzgebirge nicht so gefragt, aber in den anderen Teilen Deutschlands schon. Sehr. Es wird vornehmlich danach gefragt, was ein Mensch zu leisten imstande ist. welche Funktion und Ämter er bekleidet, welche Macht er ausübt und welchen oder wie viel Besitz er zu verwalten hat. Alles andere sind doch ganz armselige Schlucker, die kaum eines Grußes gewürdigt werden. Aber über diese Krankheit wollen wir heute Vormittag nicht reden und sprechen. Was der hochmütige und prahlerische und moralisch gebildete und pharisäisch fromme Mensch alles kann und vermag. Nein, wir wollen heute Vormittag einmal darüber nachsinnen, was Gottes Vermögen ist und was er kann und vermag. Wir glauben ja gar nicht, wie wichtig ein klares, leuchtendes Gottes- und Vaterbild ist und wie sehr uns das Wissen und die Erkenntnis von einem alles vermögenden Gott helfen kann. Auch in den Anfechtungen des Alltages und der Überwindung mit all den Fragen und Entscheidungen des Lebens ist das eine klare und wichtige Wegweisung. Wenn wir bedenken, dass gleich am Anfang die Verführung im Garten Eden mit der Verstellung und Verdunklung des Gottesbildes zu tun hatte. Nein, Gott ist ganz anders, so suggerierte die Schlange der Eva ins Ohr. Und das ist unser erster Punkt. Der Besitz und das Vermögen Gottes. Ich habe ein Vierfaches herausgesucht. Die Antwort fällt eigentlich überhaupt nicht schwer. Das könnten auch Kinder aus der Sonntagsschule beantworten. Ja, das Vermögen und der Besitz Gottes. Da sagt man einfach alles. Alles. Wir machen eine Klammer und schreiben rein, alles, was Gott erschaffen hat. Ja, das stimmt. Das Ganze, oben und unten, rechts und links, die Himmel der Himmel, dieser für uns unendliche Raum, auch die Zeit, hat er ja in Äonen eingeteilt und wurden durch den Sohn erschaffen. Dazu die Milliarden von Galaxien, Billionen von Sonnen und Sternen, gewaltige Energien, Territorien und ebenso ein für uns unzählbares Heer von Geistlichkeiten, Fürsten, Engel und Dämonen. Aber auch die Unterwelt mit ihren Räumlichkeiten und Aufenthaltsorten gehört dazu. Die Schrift spricht ja von dem Unterirdischen. Es ist also eine solch gewaltige Schöpfungswelt und sie steht vor uns, dass uns, wenn wir einmal uns Zeit nehmen, darüber nachzudenken, uns das Bewusstsein schwinden und platzen könnte. Er, unser Gott, ist mit seinem Sohn der Eigentümer der gesamten Schöpfung und des Weltalls. Und er verwaltet es auch. Aber Gott in seiner Liebesglut, der wollte und konnte nicht allein bleiben. Deshalb war sein Plan und seine Absicht, nicht nur einen Sohn, sondern viele Söhne zu haben. Und als der einzig gezeugte Sohn, Jesus Christus, aus dem Tod erstand, da rief er sich Menschen, ebenfalls, aus dem Tod. Das hast du ja vorgelesen, lieber Tino. Wir waren tot, fremdartig von Gott weg, hatten keine Beziehung. Wir waren ebenfalls tot. Und Gott rief uns aus dem Tod in das wahre Leben, in die Gottesgemeinschaft hinein. Und diese wenigen Menschen, wurden im Glauben durch das Wort der Wahrheit in das gleiche Leben hineingezeugt, wie es der Vater und der Sohn besitzen. Nicht irgendwelches, sondern es ist das Gottes- und Vaterleben. Hinfort sind diese Kinder und Söhne Gottes und gehören demzufolge zur Familie Gottes. Nicht die Cherubim und die Erzengel und den Thron, die vier Tiere und die 24 Ältesten. Nein, nur Söhne haben dort Zutritt. Deshalb lesen wir auch aus dem Epheserbrief, Kapitel 1, 5, wie er uns erwählt hat. Liebe Geschwister, über diese wenigen Worte könnte man dann eine Verkündigung machen. Aber die ist nicht gewünscht, weil Gott hier die Menschheit eingrenzt. Aus der Masse heraus nimmt er wenige. Er hat uns auserwählt und dann das vor Grundlegung des Kosmos. Und er hat uns nicht nur auserwählt, er hat uns nicht nur herausgestellt als eine besondere Gruppe, sondern er hat uns auch zuvor bestimmt zur Sohnschaft, zum Sohnestand zu Söhnen mit und durch Jesus Christus. Und zwar für sich selbst. Und das nach der Lust und Freude, nach dem Wohlgefallen unseres Gottes und seines Willens. Seitdem wir zum lebendigen Glauben berufen wurden, gehören wir wohin, liebe Geschwister? Da werden viele sagen, in den Himmel. Nein, 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 nein. Das geht nicht an. Wir müssen uns das immer wieder einmal zusprechen. Wenn Gott uns aus dem Tod in das Leben führt, dann gehören wir als Söhne zum Sohn, als Glieder des Leibes Christi zum Haupt. Und in diesem Zusammenhang können wir gar nicht anders uns die Aussage in Römer 8, 17 noch mit anzuschauen. Da schreibt Paulus, wenn das so ist, dass wir Kinder und Söhne sind, dann sind wir auch demzufolge Erben. Erben Gottes und Miterben Christi. Wenn uns gelegentlich einmal der Begriff Weltallerbe über die Lippen geht, dann wissen wir oft gar nicht, was das bedeutet. Der Sohn ererbt das ganze Weltall. Wir haben es ja vorhin aufgezählt und haben manches vergessen, was zu dem Gesamtinventarium der Schöpfung gehört. Wir haben es ja leider nur mit uns zu tun, auch die Frommen. Das ist so traurig, dass wir eigentlich das Anliegen Gottes nicht verstehen lernen, weil es im tiefsten Grund nicht um uns geht, sondern um ihn und die Verherrlichung Gottes an seine ganze Schöpfung. Ja, also der Sohn ererbt das ganze Weltall. Und wenn wir Söhne und Glieder des Christus sind, sind wir mit ihm zusammen die Weltallerben. Da verschlägt es uns den Verstand, weil das Ausmaß einer solchen Wahrheit allen menschlichen und irdischen Vorstellungen weit überlegen ist. Da fließt ein solch großer Strom göttlicher Herrlichkeit in uns hinein. Da wird alles um uns relativiert und sehr klein. Und wir auch. Dann lassen wir uns von ihm und sein Vermögen bestimmen und unendlich reich machen und beschenken. Das göttliche Vermögen. Es gibt im Wort Gottes und auch bei Paulus ein Wort, was wir etwas verdeutschen müssen. Und das heißt Plutokratur. Pluto ist Reichtum, Besitz und Kratur ist Herrschen. Das bedeutet, dass Vermögen, Reichtum, Besitz die entscheidende Voraussetzung für die Teilnahme an der Herrschaft ist. Und dieses Prädikat ist für die Letzten der Schöpfung vorgesehen, die nichts rein, gar nichts mitbringen und von Gott als seine Söhne zum höchsten Gewinn und Reichtum bestimmt und zuvor verordnet sind. Meine lieben Geschwister, als solche sind wir heute Morgen unter seinem Wort zusammengerufen. Und als solche sitzen wir heute Morgen nebeneinander auf der Bank. Verstehen wir? Als Weltallerben. Ich wollte, und die Schrift sagt es sehr deutlich, einmal in die Versammlung hineinrufen, weil die Verkündigung hauptsächlich damit beschäftigt ist, uns in den Mittelpunkt zu stellen, was wir zu tun und zu lassen haben und wo wir uns abzusetzen haben. Liebe Geschwister, wenn wir den Blick hinein in die von Gott gegebene Bestimmung verlieren, verlieren wir auch die Kraft, jegliche Kraft, uns abzusetzen. Dann wird das alles nur Gesetz und religiöser Krampf. Ja, also als solche sitzt ihr nicht nur nebeneinander, Majestät, verstehen wir, Söhne und Weltalter, Majestäten. Ja, und als solche sitzt ihr auch vor mir. Ich sehe euch als solche, wirklich, weil ich weiß, sein Wort geht da in Erfüllung. Bei solchen Gedanken, da fällt uns nichts mehr ein. Also was uns betrifft und wenn es bei uns um Dinge geht, da hat ja, wer hat das Lied gedichtet, anstatt an uns zu denken, ins Meer der Liebe sich zu versenken, dort könnten wir fast ertrinken von dem Reichtum der uns geschenkten Herrlichkeit. Liebe Geschwister, das Vermögen Gottes macht uns zu alles Vermögenden. Für alles Vermögenden. Und dann kommt bei mir jetzt manches in Erinnerung, wenn ich vor euch stehe. Ein alter Bruder, der verkündigt hat, kurz vor seinem Tod, nichts anderes herausbringt, als ich brauche Geld. Oder andere Geschwister vor dem Richter stehen, weil junge Jungs von dem Gartenzaun einige Latten abgerissen haben. Sollten wir uns nicht schämen? Was sagt eigentlich der Apostel Paulus im Gegensatz? Die wir den Kosmos zu richtig machen haben. Ihr zerrt euch vor irdischen Richtern. Ihr könnt die Dinge, die um euch geschehen, nicht einmal einordnen und wissen, wie bedeutungslos sie sind. Liebe Geschwister, im Angesicht einer solchen Herrlichkeit fällt alles relativ vor uns zu Boden. Also das wollte ich sagen. Auch unser persönliches Leben schwindet auf ein Minimum zusammen, wenn Gottes Gedanken wir lernen zu denken. Eine wunderbare Beschäftigung. Nicht an uns zu denken, sondern in das Meer der Gottesliebe uns zu versenken. Ja, nun, das war der erste Punkt. Und Der zweite Punkt des göttlichen Vermögens, da geht es wirklich auf die menschliche Ebene unseres irdischen Seins hinab. Es ist ja nicht nur, dass wir Unvorstellbares, fast nicht auszudenkendes Antwort abbekommen haben, sondern wir leben ja als ganz arme, schwache Erdenwürmer hier und wissen das, ja, das müssen wir verarbeiten. Da müssen wir wissen, wie wir damit umgehen. Und deshalb der zweite Punkt, den habe ich überschrieben, alles, was Gott verheißen hat, das vermag er auch zu tun. Er ist der Einzige, der das Vermögen hat, das, was er gesagt hat, auch tun zu können. Er ist nicht abhängig von dem Willen des Geschöpfes. Weit überlegen, die Souveränität ist da überhaupt nicht zu vergleichen mit dem, was Gott ist und was das Geschöpf zu tun vermag. Und der Text von diesem Satz, alles, was Gott verheißen hat, vermag er auch zu tun, den hat der Apostel Paulus in Römer 4, Vers 20 reingeschrieben. Das ist ein Satz von Abraham, das wissen wir, in Bezug auf die Opferung seines Sohnes. Unsere Probleme, die mögen schon manchmal sehr groß sein, echt. Aber die hatte auch ein Abraham gehabt. Gott gibt diesem Mann, Abraham, sein Wort, dass er zum Vater vieler Völker und Nationen werden sollte und durch seinen Samen alle Geschlechter und Generationen der Erde gesegnet werden. Das ist Zukunft. Das ist Prophetie von dem wiederhergestellten Israel, kann heute und jetzt nicht realisiert werden. Es ist wichtig zu wissen, was Gott heute tut. Sonst tun wir manches Verkehrte, was drüben überhaupt nicht berücksichtigt wird. Abraham ist dazu berufen. Und weil Israel eine Zukunft hat, neu gemacht wird, jetzt schon zurückgeführt wird in das Land der Väter, wird Gott einmal mit diesem Volk alle Geschlechter der Erde segnen. Wer das heute umsetzen will, der muss zu Schanden werden, auch mit den frommsten Parolen. Ja, also Gott gibt ihm eine so große Verheißung für die Generation der Erde. Sie werden gesegnet. Und dann wird dieser Mann alt. Er wird sehr alt, wo man menschlich gesprochen jede Hoffnung, ein Kind zu zeugen, begraben kann. Es ist völlig aussichtslos, in einer solchen Lage noch etwas erwarten zu können. Und alles schien so sinnlos, in einer solchen Lage noch etwas da wirklich erhoffen zu können. Mit 100 Jahren kann man kein Kind zeugen, geschweige denn gebären. Und nun heißt es von dem Abraham, er glaubte dem Gott, der die Toten lebendig macht und das Nichtseiende, was noch gar nicht vorhanden ist, ruft, als wenn es da wäre. Da lesen wir oft, denn aus dem Nichts, nein, das ist nicht in Ordnung. Das ist verkehrt übersetzt. Besser ist, aus dem für uns nicht Existierenden heraus ruft er alles ins Dasein. Er gab nicht auf. Er hatte Hoffnung, wo eigentlich kein Funken von Hoffnung mehr zu sehen war. Liebe Geschwister, verspüren wir, dass das Bild unseres Gottes und Vaters vor uns stehen muss, auch im Alltag klar entscheiden zu können. Es ist so wichtig, dass in der Verkündigung dieser alles vermögende Gott bezeugt wird in seinem Sohn. Er das Vermögen hat, dass nicht ein einzig gegebenes Wort hinfällig wird, zurückgelassen wird. An diesen Gott glauben wir Und zu diesem Gott beten wir ja auch. Mit 100 Jahren war sein eigener Leib und der Leib der Sarah erstorben. Und die Lebenskraft war schon erloschen. Und trotzdem ließ er sich nicht irre machen. Sein Glaube geriet nicht ins Wanken. Im Blick auf die gegebene Verheißung zweifelte er nicht und wurde nicht ungläubig, sondern ehrte und verherrlichte Gott mit unerschütterlichem Vertrauen. Denn er hatte die große Gewissheit, er war ganz davon erfüllt. Er war der festen, völligen und vollkommenen Überzeugung, dass er, was er verheißen hat, auch zu tun vermöge. Er hat das Vermögen dazu. Liebe Geschwister, wenn wir von diesem Vermögen Gottes Abstriche machen oder wir ein ganz schwaches, elendes Bild von diesem Vermögen Gottes haben, dann wird auch tja, im Alltag nicht viel davon zu sehen sein. Er trägt auch durch die Stunden des Todes, wenn es so dunkel wird, dass kein Lichtglanz mehr ist, da trägt er hindurch. Verheißungen sind in die Zukunft gesprochene Zusagen Gottes. Ob sie wohl erfüllt werden? Ob sie wohl erfüllt werden? Wenn der Gott gesagt hat, siehe, ich mache alles neu. Da sagen wir wenigen Leute, die wir in der Bank sitzen, das selbstverständlich. Aber 100 Millionen der von Gläubigen schreit das Gegenteil. Niemals. Merken wir, das entscheidet sich alles nicht von einer Schriftstelle zur anderen, sondern welches Gottesbild wir eigentlich haben. An welchen Gott glauben wir? Oder muss Gott abwarten, bis die Geschöpfe ihre Einwilligung dazu geben, endlich gerettet werden zu wollen? Nein, Karl Geyer hat ja mal gezählt. Er kam auf 36.000 Verheißungen im Worte Gottes. Und davon wird nicht eine einzige unerfüllt bleiben. Sind wir davon überzeugt? Warum nicht? Warum nicht? Weil Gott über jeden Ausspruch nicht nur Ja und Nein, sondern ausschließlich sein Ja und sein Amen gegeben hat. Kein Geschöpf ist in der Lage, ihm auf die Dauer zu widersprechen. Das ist doch ganz logisch, liebe Geschwister. Warum können wir nicht einmal klar denken, auch über die Endausgänge anhand des Vermögens Gottes? Wir brauchen darüber nicht zu träumen. Jedenfalls dürfen wir felsenfest sein geschriebenes Wort beachten. Wenn wir da in 2. Korinther 21 lesen, Christus ist die garantievolle Erfüllung aller Verheißung und Eidschwüre, Ja und Amen. Die Realisierung aber und die Umsetzung von all dem, was verheißen ist, das hat er dem Christus und seiner Gemeinde übertragen. Das ist nicht auszuhalten. Also wenn wir schon vorher beim Punkt 1 über das alles Vermögende Gottes gesprochen haben, dann bekommen wir hier noch Herrlichkeiten geschenkt und aufgezeigt, die es gilt, im Alltag hineinzunehmen. Wenn wir lesen, alle Verheißungen sind gegeben, Gott zur Herrlichkeit durch uns. Steht da. Der durch uns ist, das ist die Gemeinde. Das ist das Gefäß, wodurch er alle Verheißungen realisiert, ausführt. Ohne sie wird er in Zukunft nichts tun. Liebe Geschwister, also wir sind dann nun ein halbes Jahr hier in Langensteinbach. Und das ist ja hier eine fromme Gegend. Was da alles für Glaubensrichtungen zu finden und anzutreffen sind. Ja, also es ist sehr verwunderlich. Ich bin manchmal ganz sehr traurig. Ja, und da meint man schon jetzt und heute, wäre man in der im sechsten Siegel und alles Mögliche wird da schon angeführt. Brüder, die alt geworden sind und die eigentlich von den Abläufen der Heilsgeschichte nicht viel gelernt haben, muss ich sagen. Wie kann eigentlich eine Siegelgeschichte ablaufen und heute schon gegenwärtig sein, wenn der Christus sein Haupt noch nicht seine versiegelte Gemeinde bei sich hat? Ohne diese versiegelte Gemeinde wird nichts passieren. Auch unter Johannes offenbar nicht. Alles ist gebunden, dass das Haupt seine Gemeinde hat, dass die versiegelte Gemeinde mit Christus zusammen ist. Dann ist er, der ganze Christus, bevollmächtigt, autorisiert, das zu tun, was in Zukunft an Verheißungen eigentlich gegeben ist. Alles hängt ab von dieser vollendeten Schar, der Hinaufversammlung der Gemeinde. Christus und seine Verheißung und das durch uns. Das durch uns wurde ja in modernen Übersetzungen generell weggelassen, weil die Übersetzer nicht verstehen, was Gott damit aussagen will. Durch uns, von wegen, im Himmel Halleluja rufen, Äonenlang, von wegen, die Geschichte durch uns. Da werden die Himmel erfüllt und die Gerichtstiefen der Erde durchdrungen werden vom Evangelium. Wie soll denn das einmal zugehen, dass einmal das Irdische, das Himmel, das Himmlische, das Irdische und das Unterirdische einstimmig ist und diesem Gott und Vater Ehre macht? Wie soll das zugehen? Ohne Verkündigung, ohne Evangelium, liebe Geschwister, dazu braucht Gott noch Äonen. Die zukünftigen Äonen, so steht da, nicht Ewigkeiten und Welten. Äonen hat der Heilige Geist hineingeschrieben. Und das nennen wir auch so. Und wir leben ja auch heute in einem Äon. Und der geht zu Ende. Und der wird abgeschlossen. Und der läuft hinein in den Äon des Königreichs, der 1000 Jahre. Aber der hat auch keine Ewigkeit. Der wird auch abgelöst. Von den Äonen der Äonen. Steht doch da. Liebe Geschwister, wir dürfen gespannt sein, was der Herr mit uns anstellen wird. Das wird so sein, dass wir aus den Träumen nicht herauskommen. Wir werden regelrecht den Verstand verlieren, weil es über allem geht, was Menschen überlegen und durchdenken können. Also, wir waren bei 2. Korinther 1, Vers 20 stehen geblieben. Ja, das Vermögen Gottes besteht darin, dass alle Zusagen, Verheißungen und Eidschwüre erfüllt werden. Aber die Hinausführung, das ausführende Organ dafür, das ist die Gemeinde des Christusleibes. Liebe Geschwister, dieses Evangelium hat es nirgends gegeben. Nur durch den Apostel Paulus wissen wir das. Dass die Gemeinde, die jetzt zubereitet wird, für diese Dienste ja auch wissen muss, wozu sie zum Glauben gerufen worden ist. Und was Gott dabei gedacht hat, uns aus der Masse herauszustellen. Wenn wir vergessen sollten, was wir im Himmel, den Weiten des Weltalls, einschließlich den gewaltigen Finsternisräumen des Feuersees einmal tun werden, dann dürfen wir uns diese Zeugnisse für uns eine echte Ermutigung sein lassen. Doch zurück zu Abraham. Der Abraham hatte keine Bibel, hat er nicht, wie wir. Er konnte nicht in einer Konkordanz nachschlagen, was das Vermögen Gottes ist, das können wir. Und für ihn stand fest, wenn der Allerhöchste ihm diese Verheißung gibt, dass er ein Segensträger für alle Völker und Nationen werden soll. Hier ist mal Logik gefragt, Denken, und die Gläubigen sind so denkfaul. Das habe ich in den Jahrzehnten ja erlebt. Nur nicht nachdenken. Und doch ist Buße ein Wort, was übersetzt wird mit Nachdenken. Umdenken und Neudenken. Richtig. Wenn wir das verlernen, verlieren wir selbst die Korrektur und kommen nicht weiter im Wachstum. Also, als für den Abraham feststand, wenn das wahr ist, dass der Allerhöchste ihm die Verheißung gibt, Segensträger für alle Völker und Nationen zu werden, dann wird er es auch hinausführen. auch wenn später von ihm verlangt wird, seinen Sohn Isaak zu opfern, dann kann das gar nicht anders sein, dass Gott ihn aus den Toten wieder auferwecken muss. Ein solch unerschütterliches Vertrauen wird nun dem Abraham zur Gerechtigkeit. Ich lese diesen Text kurz. Durch den Glauben hat Abraham, als ein Engel ihn auf die Probe stellen wollte, nicht Gott, als müsste Gott den Abraham versuchen, um rauszukriegen, was er eigentlich tut. So ein Schwachsinn. Ein Elohim war es, auch wenn bei uns in der Bibel steht, Gott war es. Gott, das Wort Elohim haben sie mit Gott übersetzt. Elohim steht auch für Engel. Und im Hebräerbrief steht, es war ein Engel. Das haut manche um, aber es ist so. Also, ein Engel wollte ihn auf die Probe stellen, den zuvor zugesagten Sohn Isaak zu opfern. Obwohl er doch die Verheißung empfangen hatte, in Isaak soll dein Same genannt werden. Und nun fing Abraham an zu rechnen. Das ist interessant. Er fing an zu rechnen. Er überlegte, er urteilte, er schlussfolgerte. Da kommt das Wort Logik vor. Na, selbstverständlich sollen wir darüber nachdenken und Schlussfolgerungen ziehen. Wenn das eine so ist, dann kann das gar nicht anders sein. Also Abraham hat gerechnet, logisch nachgedacht und war also völlig überzeugt, dass Gott auch aus Toten zu erwecken vermag. Das war die logische Folge. Wenn ich einen Sohn opfern sollte, den er zu einem Dienst hat, dann geht es gar nicht anders an. Dann muss Gott diesen wieder auferstehen lassen. Das war die Logik und die Berechnung eines Abrahams. Das Vermögen Gottes hatte den Abraham in seinen schweren Anfechtungen wunderbar hindurchgetragen. Liebe Geschwister, wenn da manche sagen, Erkenntnis, 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 darüber möchte ich auch noch, wenn die Zeit da ist, noch einmal eine Verkündigung halten. So was Kostbares, ihn, den Vater, in seinen Überlegungen, in seinen Ansinnen, in seinen Plänen erkennen zu können, verstehen zu können, warum tust du das? Das hängt mit Erkenntnis zusammen. Mit Einswerden, nicht mit Wissen. Mit Einswerden dessen, was Gott tut. Und das hat, deshalb habe ich es schriftlich mir reingeschrieben, das hat etwas mit Gottes Erkenntnis und Sohnes Erkenntnis zu tun. Und um dieser Gottes Erkenntnis wegen konnte Paulus dann, ja, da konnte alles zurücklassen. Alles. Seine Trophäen, seine ganze Zukunft studiert zu haben als Pharisäer, so konnte er alles zurücklassen. Beschnitten zu sein und alles hat er, zählte alles auf. Um dieser Erkenntnis willen konnte er alles für Dreck achten. Ihn und sein Vermögen zu erkennen, gehört zum eigentlichen Lebensprinzip eines jeden Kind Gottes. Dann sagt's nochmal, weil wir ihn schon wieder vergessen haben. Ihn, den Vater und den Sohn und sein Vermögen zu erkennen, gehört zum eigentlichen Lebensprinzip eines jeden Kind Gottes. Damit sollten wir auch des Tages beschäftigt sein. Aber wir haben es dann nur mit uns zu tun. Wie kriegen wir das hin? Und wie ein Pastor, wo ich noch in dieser Gemeinde war, immer wieder sagte, wir sollen dafür Gott beten, dass unser Leben gelingt. Liebe Geschwister, das ist doch eine Katastrophe, ist das. Weil unser Leben, was soll das, immer gelingen? Ja, wenn wir Lebensabschnitte und Lebensläufe vor uns haben, von wegen Lebensläufe gelingen, können wir alles vergessen. Ja, wer davon lässt, hat keine Kraft zu einem ihm wohlgefälligen Wandel. Und schon ein Hiob kommt ja am Ende seiner Prüfung zu dieser Erkenntnis. Nun weiß ich, Kapitel 42, nun weiß ich und habe erkannt, dass du alles vermagst und kein Plan, kein Vorhaben für dich unausführbar ist oder kein Gedanke dir unmöglich ist. Wunderbar. Schon wenn wir früh erwachen. Liebe Geschwister, wenn wir früh erwachen, dann dürfen wir doch wissen, wir werden von einem alles vermögenden Gott und seiner Gnade umgeben und hindurchgetragen. Wenn uns diese Gewissheit fehlt, liebe Geschwister, wie wollen wir denn im Glauben ein Zeugnis sein für die Überwelt und für die Umwelt? Der Liederdichter, der singt, wie Gott sich's vorgenommen, ja, so wird's doch niemals kommen. So muss man doch fast heute singen, weil sich das Geschöpf nicht retten lassen will. Nein, nein, nein. Wir sind schon überzeugt, dass der Liederdichter recht behält. Wenn Gott sich's vorgenommen, was Gott sich vorgenommen, das wird nun endlich kommen zu seinem Zweck und seinem Ziel. Und warum singen wir eigentlich das Lied, dass Jesus Sieg bleibt ewig ausgemacht, wenn wir gar nicht daran glauben? Wenn dieser Sieg eigentlich nur umgelegt werden kann auf die Gemeinde, die paar wenigen Frommen, die heute glauben. Dieser Sieg Christi am Kreuz ist ja die tolle Abrechnung der Sünde und des Todes. Und deshalb hat Gott das Vermögen, das was anbruchhaft mit seinem Sohn und später mit den Söhnen, mit uns, geschehen ist, aus dem Tod in das Leben fortzuführen, dieses Programm für alle gültig zu machen, bis nichts mehr ins Leben zu rufen ist. Ja, also auch hier war über das Vermögen Gottes zu einem Überwinder in den schwierigsten Lebenssituationen geworden. Das ist eine überaus wichtige Beschäftigung, wenn wir anhand der Schrift den Zeugnissen nachgehen und uns das Vermögen Gottes und das Unvermögen der Menschen und aller Finsternismächte zum Bewusstsein kommen lassen. Ja, also, ich weiß nicht, jetzt ist es. Vier Punkte werden es nicht, aber eine mache ich noch, liebe Geschwister. Wir haben ja erst kurz vor halb angefangen. Einen Punkt. Dritten Punkt möchte ich überschreiben. Er, Christus, vermag Mitleid mit uns zu haben. Diesen Text entnehmen wir aus dem Hebräerbrief, Kapitel 4, 15. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid zu haben vermag mit unseren Schwachheiten, sondern der an allem versucht worden ist, gleich wie wir, aber eben ohne Sünde. Sein Vermögen besteht darin, dass er uns in jeder Situation kennt und versteht, dass ihm die Umstände und die Verhältnisse, in denen wir stehen, bekannt sind. Es gibt überhaupt keine Situation, die er nicht kennt und auch nicht veranlasst. Auch die Zusammensetzung unseres Charakters und unserer Veranlagung und den Begebenheiten des Alltags. Er ist nicht einer wie die hohen Priester, wie das im Volk Israel so festgelegt war. Einmal im Jahr ging er an das Allerheiligste und brachte die Sünde des Volkes dar. Wir haben einen hohen Priester im Himmel, der mitzuleiden vermag mit unseren Schwachheiten. Und der weiß, was für anfechtbare Geschöpfe wir sind und der uns priesterlich vertritt. Er ist zur Rechten Gottes erhöht. Erhöht und er verwendet sich für uns vor dem Vater. Warum? Warum? Ist das nötig? Ist denn das nötig? Ja, weil viele noch gegen uns sind. Und Satan mit den Anklageschriften uns verurteilen will. Er führt Buch. Er führt Buch. Und nicht nur er führt Buch, sondern auch die Engel des Gesetzes, die Lichtsengel, die führen auch Buch. Was wir da alles nicht tun und versäumen. Anklageschriften, wir wissen doch da, Paulus im Kolosserbrief, Anklageschrift, sind gegen uns. Die sind in den Prozessakten alle drin. Aber die hat der Christus, als er gekreuzigt wurde, herausgenommen. Die fehlen jetzt. Und wenn die fehlen, kann keiner mehr Anklage stellen. Liebe Geschwister, ist das ein glückseliger Zustand, was der Vater mit uns heute schon gemacht hat. Keine Anklage. Es kann mit uns passieren und geschehen, was will. Es gibt keine Anklage von dieser Seite her. Das ist ein wunderbares Evangelium. Ja, also das ist so aufregend, wenn Paulus in Römer 8 unsere persönliche Lebensgeschichte mit abhandelt. Da sagt er, was sollen wir hierzu sagen? Er bindet uns mit ein. Wir können auch was sagen. Selbstverständlich können wir das sagen, wenn wir diesen Text lesen. Er hat ja aufgefordert. Was hat denn du dazu zu sagen? Was sollen wir hierzu sagen? Ja, und sagt er, wenn Gott für uns ist, wenn Gott für uns ist, mal drüber nachgedacht, ich habe diesen Spruch damals als 14-Jähriger zur Konfirmation bekommen, habe nie gewusst, was hinter diesem Vers steht, aber heute ist das ein Jubelspruch. Wenn der Höchste für dich und für mich ist, gibt's da einen? Liebe Geschwister, gibt's da einen in der Schöpfung, der gegen uns sein kann, der sich anmaßt, ein Wort vorzubringen? Das ist ja in diesen Versen im Hintergrund zu sehen. Da ist eine Auseinandersetzung. Und da ist der Sohn. Und der Sohn steht bei Anklagen auf. Er hält sich vom Thron und muss sagen, Moment mal, für diese Anklage von den Franz und der Linda ist mein Blut am Kreuz geflossen. Ist alles bezahlt. Du kannst gleich wieder abdrehen. Das ist die Situation. Alle Anklage aus den Prozessakten herausgenommen. Liebe Geschwister, du kannst ja Halleluja sagen, einen Freudenschrei aussprechen mal. Was das eigentlich für uns bedeutet. Wenn Gott für uns ist, das ist nicht auszudenken. Liebe Geschwister, weshalb sollte denn dieser Gott für uns sein? Ist dann irgendetwas Lebenswürdiges oder ihm Passendes, dass er für uns eintritt? Nein, wegen seiner überaus großen Liebesglut zu den Letzten und Unfähigsten und Unwertesten hat er die zuerst herausgenommen. So, und für die gilt das jetzt. Für die gilt es jetzt. Es kann keiner mehr aufstehen und anklagen. Und jetzt kommt dieser Vers. Er, der Vater, der seines eigenen Sohnes nicht verschont hat. Er hat ihn für uns alle am Kreuz dahingegeben. Wie sollte dieser alles Vermögende uns mit ihm, dem Sohn, nicht das All aus liebesmäßiger Zuneigung schenken, das All schenken. Wir hatten es ja, Punkt 1, ja, die Welt aller. Ja, liebe Geschwister, wir wissen gar nicht alles, was uns von Gott zugestellt ist. Warum wird dieses Potenzial der Herrlichkeit, des Evangeliums, so wenig der Gemeinde mitgeteilt? Es ist nicht zu fassen. Für Gesetze und Aktionen, die wir zu machen haben, da ist Zeit und wird Energie aufgewandt. Aber für das Vermögen Gottes und das Vermächtnis, was uns zugeteilt ist, über das Evangelium und durch das Evangelium, liebe Geschwister, wir müssten eigentlich alle von der Bank rutschen. Ja, wie wir es in Sibirien getan haben. Da waren nämlich die Bänke so ausgelegt, da konnte man mit den Knien unten auf einem Brett noch Platz finden. Ja, also so gewaltig ist das, was Gott hier sagt, in Römer 8. Mit ihm nicht zusammen das ganze All schenken. Und dann kommt wieder eine Frage, wer wird wieder die Auserwählten Gottes anklagen? Anklage erheben können, wer denn? Und warum wehren wir diese Gedanken im Alltag nicht ab? Mit einem solchen Bibelwort, da müssen wir natürlich wissen, wo es steht. Damit wir in der Auseinandersetzung in den Überlegungen klarkommen und nicht von der Gegenseite nach unten gezogen werden. Das sind oft Ringkämpfe, die wir zu führen haben, wo wir nicht immer zu unterliegen haben. Wer wird die wieder auserwählten Gottes erheben? Christus ist hier. Gott ist es, welcher rechtfertigt. Wer hat dann das Vermögen dazu, diese Rechtstat wieder aufzulesen, wenn Gott rechtfertigt? Das heißt, wenn er für unsere Schandtaten bezahlt hat, wer kann dann diese Rechtstat wieder ungültig erklären? Das ist es doch. Warum kriegen wir das nicht in unser Bewusstsein, nicht in unser Herz hinein, dass auch wenn alles andere gegen uns ist, der Vater ist für uns. Ja. Gott fragt eigentlich im Römer 8 das ganze Weltall ab und niemand wagt den Mund zu öffnen. Alles still, nicht einer. Wer ist es, der verurteilen und verdammen kann? Christus ist es, der gestorben, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, der auch zur Rechten Gottes erhöht ist und sich auch für uns dort verwendet und vertritt. Das ist es. Das ist übrigens heute seine Tätigkeit. Wenn jemand fragt, was macht denn dieser Christus, wenn er neben dem Vater auf seinem Thron sitzt? Er hat eine Tätigkeit. Er wartet. Er wartet, worauf wartet er? Dass der Vater alle Feinde unter den Füßen seiner Schemel legt. Darauf wartet er. Und dann tut er eins, er verwendet sie für uns. Weil die Anklagen so groß sind und wir einfach nicht glauben wollen, dass unsere gesamte Lebensgeschichte in Schuld und Schande dort mit am Kreuz verrechnet und geklärt worden ist. Liebe Geschwister, ein Evangelium unvergleichlich. Unvergleichlich. Deshalb steht ja in dem Hebräerbrief anschließend die Forderung, lasst uns nun mit Freudigkeit, mit Freimütigkeit, nicht mit Angst, mit Furcht und Zittern, sondern mit frohem Vertrauen, freudiger Zuversicht hinzutreten zum Gnad, zum Thron der Gnade. Nicht, dass wir als elende und untaugliche Heilige dort unsere Verurteilung bekommen, nein, auf dass wir das Erbarmen Gottes erkennen, empfangen, Gnade finden, gerade dann, wenn wir solcher Hilfe bedürftig sind. Also, liebe Geschwister, wir brauchen nicht unter Schwermut dem Verzagtsein, den Erdanlagen und auch dem auf mangelhaften Lebenswandel, da brauchen wir nicht zugrunde zu gehen. Das Wort Gottes lässt uns wissen, dass das Vermögen Gottes auch unsere Unzulänglichkeit und Schwachheiten mit einschließt, weil ein Kreuz unsere gesamte Lebensexistenz in Sünde und Schande mitverhandelt und gerichtet wurde. Amen, Halleluja, kann man noch sagen. Und niemand kann sich seitdem gegen uns erheben. Nein, kann er nicht. Weder Satan und die Dämonen nicht, weder die Gesetzesengel des Lichtes oder andere Gestalten und Mächte, weder unsere Nachbarn und Freunde und Verwandte, auch nicht unser Gewissen und unser eigenes Herz, weil Gott größer ist als unser Herz, denn er erkennt alle Dinge, die um uns sind und in uns ablaufen. Liebe Geschwister, ich kann es nicht anders sagen, eine beglückende, alles beseligende Botschaft, wo wir aufgefordert und ermutigt werden, mit Freimütigkeit zu dem Thron der Gnade hinzuzutreten. Es ist aber auch nötig, dass wir diesen Schritt im Glauben einmal tun und dem Herrn von Herzen dafür Dank sagen, nicht nur Dank denken, das ist schon gewaltig, sondern sagen, die Gedanken einmal in Schallwellen aussprechen, Gedanken in Worte formen, in Sätze formen, dass wir einmal das und diese Botschaft aussprechen. Den kleinen Kindern, dann sagt man ja immer wieder, wenn sie etwas geschenkt bekommen, wie man das sagen soll, Dankeschön, uns, denen ein unvergleichlich größeres anvertraut ist, wir bleiben stumm und vergessen mit Freuden, dem Vater zu danken. Also wenn du heute Abend dich zu Bett legst und vergisst zu danken für das, was Gott dir anvertraut und geschenkt hat, dann bist du ungehorsam. Da brauchst du dich nicht zu wundern, wenn eigentlich ein Evangelium von solcher Glanz und Kraft und Energie nicht wirksam wird. Das geht gar nicht anders. Wir müssen das auch lernen. Also, wir bleiben nicht stumm und vergessen auch nicht, unserem Vater zu danken. Nehmen wir uns dafür Zeit, einmal zu Hause und in der Gemeinschaft seiner Heiligen, uns darin zu üben. Ja, also, wir machen Schluss und ich denke, wir werden über dieses Thema von dem Vermögen Gottes noch einmal zu sprechen haben. Da gibt es ganz kostbare Worte Gottes, die uns tief berühren und mit unvergänglichem Reichtum beschenken. Wir beten miteinander. Ja, lieber Vater im Himmel, wir können das gar nicht alles so zusammenfassen, was wir heute Morgen da zu denken gehabt haben. Aber eins hast du uns ja gelehrt, dass das unvergleichlich ist, was du uns in deinem Wort da hast niederschreiben lassen. Und wir beginnen ja in großer Schwachheit zu ahnen, dass das einmal so großartig, so umfassend, so total und überwältigend sein wird, dass von uns nichts mehr übrig bleibt als nur ein Lobpreis, was du da gewirkt hast und wirken wirst, nicht nur bei den Erstlingen, zu denen wir uns erzählen dürfen, zu den Söhnen, die du dazu gemacht hast. Das ganze Erbe mit dir und deinem Christus zu teilen, dass das uns auch im Alltag bewegt und beschäftigt und wir alles andere, was sonst nicht zu beantworten ist, auch da in die richtige Ordnung stellen können. Segne du uns, geh mit uns nach Hause und rede du weiter durch das Wort der Wahrheit und mach uns zu dankbaren und erfüllten Menschen mit dem, was du vermagst. Wir danken dir von ganzem Herzen. Amen.